Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ich bete mal zu Beginn mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass deine Liebe so unendlich groß ist, wie wir es gerade gesungen haben. Du siehst uns mitten ins Herz, du kennst uns. Du kennst uns genau und erschrickst dich darüber nicht, sondern liebst uns. Deine Gnade steht über allem. Und so bitte ich dich, dass du uns jetzt vor dir ankommen lässt, wir auf dich hören, was du zu sagen hast. Unsere Ohren weit auf, unser Herz auf für dich und dein Wort, für deine Liebe. Amen. Warum bist du eigentlich Christ? Also angenommen, du bist Christ. Warum bist du Christ oder Christin? Ich bin mein ganzes Leben lang Christ. Das bin ich immer geblieben. Tatsächlich, obwohl ich Pastorensohn war. Ja. Ich bin Christ geblieben, obwohl ich in ganz unterschiedlichen Freikirchen aufgewachsen bin. Ich sage euch, das ist schon ein Wunder. Da war diese russlanddeutsche Baptistengemeinde, in der ich groß geworden bin. Die stockkonservative, aber doch sehr lebendige und große Mennoniten-Brüdergemeinde. Sowas gibt's. Und natürlich bin ich groß geworden in ganz vielen freievangelischen Gemeinden. Das hier ist auch eine, die heißt nur City Church, glaube ich. Ja. Ich bin trotzdem immer Christ geblieben. Obwohl es in all diesen Gemeinden beispielsweise oft stressig war. Und ich bekam das als Pastorensohn immer sehr ungefiltert mit, was es da so allen Stress gab. Da tobten Grabenkämpfe. Früher war es dann viel dieses Generationsthema Jung gegen Alt. Heute der Kampf des Fundamentalismus gegen den Liberalismus oder auch andersrum. Und daran kann man echt verzweifeln, wenn man irgendwie darauf schaut. Wenn das der Kern unseres Christentums wäre, ich glaube, ich wäre nicht Christ geblieben. Christ bin ich aus einem ganz anderen Grund. Irgendwie hat Gott es geschafft, sich in meinem Leben immer wieder bemerkbar zu machen. Ganz unverhofft und doch oft war da dieses Heilige fast zum Greifen nah. Ein Licht, das mich leitete, ein Feuer, das mich wärmte. Niemals konnte ich es besitzen, aber es nahm mich in Besitz. Gott in meinem Leben zu sehen, erfüllt mich mit Sinn. Gibt mir ein Ziel. Auch wenn ich beispielsweise in meinem Theologiestudium mein Denken über Gott und Glauben stark veränderte, ich spürte immer, nicht ich kann meinen Glauben halten, aber da ist etwas, was mein Glaube hält, eben etwas Lebendiges, Gott, der lebendig ist. In den Krisen meines Lebens, Gott zu sehen, gab mir Kraft, auch wenn mein Leben, und das habe ich tatsächlich erleben müssen, mir fast aus der Hand zu gleiten drohte. Je mehr ich verstand und glaubte, dass Jesus Christus mir genau das schenkt, nämlich die Nähe zu Gott, zu meinem Vater im Himmel, je mehr war ich auch fasziniert von diesem Menschen Jesus und verliebte mich in diese christliche Idee oder Überzeugung, in Jesus Gott selbst kennenlernen zu dürfen. Einen Gott, der mir Hoffnung schenkt, Liebe ist und mir die feste Zuversicht gibt, dass er es selbst ist, der mich zu ihm zieht. Das ist es, was mich bei Gott hält. Er selbst ist es. Seine Schönheit ist es, seine Treue zu mir, sein Erbarmen, seine Wärme. Wenn wir heute ein bisschen über Anbetung nachdenken wollen und Gott mit Liedern anbeten, so wie wir es gerade schon getan haben und gleich noch viel mehr tun werden, dann ist das die Grundlage für Anbetung. Wir beten sein Wesen an, Gottes Wesen beten wir an, den Geber aller guten Gaben. Das ist schon ein ganz wichtiger Unterschied. Wir beten nicht die Gaben selbst an, also wir beten nicht das an, was Gott uns schenkt, sondern wir beten Gott selbst an. Es geht um Gott, der alles für uns aufgegeben hat in Jesus Christus, um uns nah zu sein, sich selbst uns verschenkt. Im Kolosserbrief, das ist ein bisschen später nach dem Römerbrief, wählt Paulus auch diesen Weg, um der Gemeinde das christliche Leben deutlich zu machen. Was ist eigentlich christliches Leben? Er macht klar, nicht das christliche Leben führt zu Gott, also nicht, weil ich christlich lebe, erreiche ich Gott, sondern Gott selbst führt uns zum Leben. Das ist ganz wichtig und das ist so ein bisschen das Axiom, also so die Bedingung oder das Grundverständnis für Anbetung. Da ist dieser Gott, wenn ich jetzt am Flipchart male, bin ich nicht so gut wie Christoph. Ihr habt einen Pastor, da kann man nur lernen. Ich kann nicht so gut malen, deswegen schreibe ich nur. Da ist Gott und die Bewegung ist immer diese. Er schenkt uns Leben. Nicht andersrum. Nicht indem wir christlich leben, führt es uns zu Gott, sondern Gott führt uns zum Leben. Gott ist für uns. Du kannst also dein ganzes Leben lang christlich leben, was auch immer das heißen mag, und doch Gott verpassen, wenn du glaubst, dein Leben führt dich zu Gott. Andersrum, Gott führt dich zum Leben. Das ist es, was Paulus in den ersten zwei Kapiteln im Kolosserbrief macht. Den kann man ganz schnell mal durchlesen, den Kolosserbrief, auch ein Interlud, lest den Römerbrief, aber dann lest jetzt nächste Woche mal ganz kurz den Kolosserbrief und dann macht mit Römer weiter oder so. Ganz schnell durchgelesen. In den ersten zwei Kapiteln macht Paulus genau das. Er beschreibt diese Bewegung von Gott zu uns. Gott schenkt uns Leben. Keine Macht dieser Welt, keine erdachte Idee des Lebens, keine Leistung, keine Religion führt dich zu Gott. Gott führt dich zum Leben. Das ist ein ganz wichtiger erster Punkt. In seinem Machtbereich, da wo Gott sich bei uns ausbreiten darf, dem wir uns anvertrauen können, so schreibt es Paulus, gewinnen wir daraus die Haltung und die Gewissheit, ein neues Leben führen zu können, das wir christliches Leben nennen können. Ein Leben in Christus, wie Paulus es schreibt. Und was dieses christliche Leben bedeutet, wie das funktioniert, nachdem Gott in unser Leben kam, darum geht es im zweiten Teil des Kolosserbriefes. Um unser Leben mit Christus. Und dieses Leben mit Christus ist etwas ganz Aktives. Am Anfang des dritten Kapitels geht es um eine Kultur des Miteinanders. Da beschreibt Paulus ganz viele Dinge, wie man gut miteinander umgehen kann, da wo Christus Raum gewonnen hat. In diesem Miteinander mit Christus in der Mitte sollen wir beispielsweise alle Boshaftigkeit beerdigen, unsere Selbstsucht ablegen und ehrlich werden voreinander. Ich finde eine tolle Perspektive auf Gemeinschaft, wenn das wirklich so wäre. Paulus wird später noch konkreter, was das Leben mit Christus bedeuten kann, was es bedeutet, wenn Christus auch in der Ehe, in der Familie oder in der Arbeitswelt Raum gewinnt. Aber mittendrin, in diesen Kapiteln, wo es um das christliche Leben geht, da geht es Paulus in zwei Versen um das Herz der Anbetung. Es geht ihm darum, zu sagen, zum christlichen Leben gehört es unbedingt dazu, Gott zu anbeten. Und es sind zwei Verse, die das ganz wunderbar beschreiben. Langer Anfahrtsweg, um diese zwei Verse ein bisschen einzuordnen, die ihr jetzt hier auf dem, ich hätte fast Tafel gesagt, das ist aber ein Beamer-Bild, seht. Und ich lese sie euch einmal vor. In Kapitel 3, die Verse 16b und 17, da schreibt Paulus Folgendes über das christliche Leben. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Was das christliche Leben, da wo Gott in das Leben kommt, was dieses Leben attraktiv macht, ist das Leben in der Gegenwart Gottes. Sich bewusst zu sein, dass Gott da ist, dass Gott lebendig ist. Anbetung ist genau das. Anbetung ist das Bewusstmachen der Gegenwart Gottes. Ich mache mir bewusst, es gibt Gott, er ist hier, Das ist nicht irgendein Gott, der da oben ist. Nein, es ist der Gott, der sich in meinem Leben bemerkbar gemacht hat. Das ist das, warum ich glaube, dass Kirche heute attraktiv ist. Anbetung, sich bewusst machen, dass Gott da ist, lebendig ist. Und damit bin ich ein Kind unserer Zeit. Anbetung ist es, was die Kirche im Moment attraktiv macht oder, naja, attraktiv hält. Wir leben in einer Generation Lobpreis. Und Lobpreis ist vielleicht die modernste, beliebteste, das war der Hintergrund der Frage eben, ne? Vielleicht die modernste und beliebteste Form oder der beliebteste Ausdruck von Anbetung, Lobpreis. Bei all den gesellschaftlichen Umbrüchen, bei der krassen Infragestellung der großen Kirchen, ist es Lobpreis, ist es diese Form der Anbetung, die in dieser Unruhe uns Gottes Gegenwart bewusst macht und Kirche und Glauben attraktiv hält oder attraktiv macht. Ich möchte euch vier Perspektiven, vier Bilder mitgeben, was in dieser Gegenwart Gottes, da wo wir uns der Gegenwart Gottes im Lobpreis bewusst machen, was da passiert. Und ich hoffe, dass das attraktive Bilder sind, sodass du einstimmen kannst und sagen kannst, okay, Lobpreis war mir auch schon immer wichtig, jetzt habe ich es noch ein bisschen mehr verstanden und kann mich noch mehr in den Lobpreis hineingeben. Oder du sagst, ja, spannend, bisher war Lobpreis noch nicht so mein Ding, aber darauf kann ich mich vielleicht mal einlassen, weil ich ein bisschen mehr verstanden habe, worum geht es da eigentlich, wenn irgendwie Leute ihre Hände heben, anfangen zu weinen und laut irgendwelche sehr frommen Lieder mitsingen. Also, es geht heute um das, um den Lobpreis. Oh, Lobpreis. Wie man Lobpreis leben kann. Und das erste Bild, ich nutze lieber den anderen Stift, ist, dass Lobpreis eine heilige Atmosphäre schafft. Heilige Atmosphäre. Das ist das erste Bild. Wir können eintauchen im Lobpreis in eine heilige Atmosphäre. Alttestamentlich ist die Gegenwart Gottes in einem wunderschönen Raum zu finden. Gottes Gegenwart ist im sogenannten Allerheiligsten zu finden. Das ist so ein kleiner, geheimnisvoller Raum im Jerusalemer Tempel. Nach alttestamentlichem Verständnis ist da Gott voll und ganz anwesend in diesem Raum. Da ist er zu Hause, da hat er Wohnung genommen. Stellt euch das mal vor, irgendwie wir leben vor 3000 Jahren oder noch mehr und so. Und da ist dieser einfache Jude, der vielleicht einmal in seinem Leben oder höchstens alle paar Jahre, wenn er es irgendwie schafft, diesen Tempel besuchen darf und sich so der Gegenwart Gottes nähert. Ein Jude, der für den völlig klar ist, dass es Gott gibt und er möchte auch Gott erleben. Und dafür muss er einen weiten Weg auf sich nehmen im Zweifel, um zu diesem Tempel zu gehen, um da Gott nah zu sein. Aber er kam nicht ganz zu Gott, weil in dieses Allerheiligste, in diesen einen Raum, da dürfen nicht alle rein, da darf nur eine Person rein, der sogenannte Hohepriester. Aber immerhin, er darf in diesem Tempel sein, im Vorhof des Tempels und da Gott anbeten. Das war das Größte überhaupt für einen Juden zu alttestamentlicher Zeit und auch noch zur Zeit von Jesus, diesen Tempel zu besuchen. Ich war vor, ja, jetzt ist es fast anderthalb Jahre her, war ich in Jerusalem und war dort an der Klagemauer und den Tempel gibt es ja leider nicht mehr, aber direkt neben der Klagemauer gibt es ein kleines Kino. Wenn ihr irgendwann mal in Jerusalem seid, das ist genial. Da gibt es ein kleines Kino direkt über der Synagoge, neben der Moschee da irgendwie, neben der Klagemauer, Moschee ist da auch. Und in diesem Kino, das ist so ein 3D-Kino, da kriegt man so eine Brille auf und darf sich auf einem Drehstuhl die ganze Zeit drehen und den Tempel anschauen. Und man kann in alle Räume reingehen und es wird gezeigt, wie früher Gott angebetet wurde in diesen Vorhöfen des Tempels und darüber hinaus. Und ich war total beeindruckt von diesem Tempel und wie die Menschen Gott in den Vorhöfen des Tempels gefeiert haben. Das war echt beeindruckend. Ich war sehr ergriffen, ich musste fast weinen, weil ich dachte, boah, das ist Anbetung. Da haben Menschen eine Leidenschaft, eine Sehnsucht nach Gott. Sie stehen da und sind noch nicht mal richtig in der Gegenwart, weil sie müssen ja vor diesem Raum stehen bleiben und trotzdem sind sie so ergriffen, dass Gott irgendwie da ist. Wisst ihr was? Diesen Tempel gibt es nicht mehr und es braucht ihn auch nicht mehr geben. Mit dem Tod Jesu wurde der Vorhang zerrissen. Das ist dieses Bild, das in der Bibel steht, da wo Jesus gestorben ist. In dem Moment soll wohl irgendwie der Vorhang zerrissen sein, der dieses Allerheiligste schützte. Es braucht keinen Tempel und keine Vorhöfe und auch nicht mehr dieses Allerheiligste. Gottes Gegenwart, sein Geist ist jetzt in uns. Das ist die Botschaft von Jesus. Jesus sagt, er schickt uns diesen Geist, der in uns ist. Wir sind alle Tempel und Gottes Geist wohnt in uns. Das ist ein Bild der Bibel. Gottes Gegenwart, sein Geist ist in uns. Und so ist es möglich, wie Paulus es sagt, dass wir beispielsweise Lieder singen, die uns der Geist eingibt, weil Gottes Geist in uns ist. Wenn wir Gott loben, mit Psalmen, also beispielsweise mit Gedichten Gott singen, tun wir das immer in der Gegenwart Gottes. Wir sind immer in diesem Vorhof, mehr noch, wir sind eigentlich in diesem Allerheiligsten, in diesem Zimmer, in diesem kleinen Raum drin und dürfen Gott anbeten in seiner Gegenwart. Vielleicht magst du die nächste Folie mal machen. Ein kleines Beispiel, wie ich das mal persönlich erlebt habe. Wir haben vor kurzem, letztes Jahr im November, bei uns in der Gemeinde eine 24-7-Gebetswoche gemacht. Das klingt verrückt, wir haben wirklich 24 Stunden am Tag, eine Woche lang gebetet, aber abwechselnd, das ist der Trick dabei. Und hatten so einen schönen Raum hergerichtet und ich hatte mir 2-3 Gebetszeiten diesen Raum auch für mich reserviert oder mit einer kleinen Gruppe. Und einmal war ich in diesem Raum ganz alleine und wir hatten mitten im Raum dieses Kreuz irgendwie beleuchtet und das Vorbereitungsteam hatte von der Decke ganz viele Lichterketten in so einem kleinen Kreis um das Kreuz runterhängen lassen. Und was ich gemacht habe, ich bin irgendwie die ganze Zeit in meiner Gebetszeit um dieses Kreuz, um diese Lichterkette drumherum gelaufen und habe Gott alles gesagt, was mich gerade so bewegt, habe Gott aber auch sehr viel gedankt für das, was mich gerade bewegt. Es gibt viel Grund zu danken. Und irgendwann hatte ich das starke Bedürfnis, es war erst ein Bedürfnis von mir, irgendwie in diese Lichterketten reinzugehen und mich vor dieses Kreuz hinzuknien. Ich dachte, da könnte ich Gott noch näher sein. Das ist natürlich jetzt nur ein Bild, ja. Theologisch bitte nicht überbewerten oder so. Und ich lief die ganze Zeit um dieses Kreuz rum und spürte, ich möchte da rein, aber irgendwie dachte ich, das ist mir zu nah. Ich dachte, vielleicht bin ich gar nicht würdig, da reinzugehen, weil da ist diese ganze Helligkeit von Gott und in mir ist ganz schön viel dunkel, obwohl ich Pastor bin. Und ich ging die ganze Zeit da rum und dachte, irgendwie will ich da rein, aber irgendwie traue ich mich nicht. Und auf einmal spürte ich würde sagen, die Stimme Gottes, irgendwie ein Reden in mir, etwas, wo Gott sich eben bemerkbar gemacht hat. Und diese Stimme sagte, jetzt komm hier rein. Ich möchte dich bei mir haben. Dein Dunkel ist mir egal. Komm hier rein. Und ich zierte mich noch ein bisschen, ging noch ein bisschen weiter drumherum, aber die Stimme wurde stärker. Und irgendwann dachte ich, jetzt traue ich mich. Und ich bin durch diese Lichterketten durch und habe mich vor dieses Kreuz gekniet und war extrem dankbar, so wirklich voll und ganz mich der Gegenwart Gottes hinzugeben, mir bewusst zu machen, ich darf das und es ist okay. Und das ist eine einzigartige Atmosphäre, eine heilige Atmosphäre, die Gott uns im Lobpreis schenkt. Wie beim Tempel dürfen wir diesen Raum Gottes im Lobpreis betreten. Gott selbst lädt uns ein. Immer wieder in diesem Raum, in der Gegenwart Gottes, dürfen wir uns ganz und gar auf ihn einlassen. Wenn du jetzt nicht gerade so ein Kreuz zu Hause hast und irgendwie so Lichterketten darunter baumeln lässt, also die Frage ist, wie kann das konkret aussehen? Wie kann man diese heilige Atmosphäre betreten? Das macht das zweite Lied, das zweite Bild deutlich. Gott umarmen. Wie gesagt, es sind irgendwie Bilder. Im Lobpreis geht es um die Beziehung zwischen Gott und mir, Gott und dir, aber auch um die Beziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde. Wie in jeder anderen Beziehung, also wenn ich eine Beziehung habe, dann gibt es da den Alltag. Okay? Und der sieht anders aus als irgendwelche Highlights. Der Alltag ist so, wenn es hochkommt, bete ich vorm Essen. Ich habe 3 Kids zu Hause und versuche immer denen beizubringen, dass man fürs Essen dankt. Und dann ist einfach der Stress da und wir vergessen sogar zu beten. Ja? Pastorenfamilie, passiert. So, das Gebet vorm Essen ist aber vielleicht sowas wie Alltag. Sich die Losung mal zu schnappen oder tatsächlich sogar stille Zeit zu machen, ja, irgendwie mal die Bibel sich zu schnappen. Auch, dass man im Alltag das alles mal vergisst und ganz wenig mit Gott in Beziehung ist oder sie wenig lebt, also irgendwie gestaltet, das ist ganz normal, das ist Alltag. Aber wie überall in einer Beziehung, so braucht es auch in unserer Beziehung zu Gott diese tiefen Gespräche voller Vertrauen. Gespräche von verletzlicher Intensität, intensives Gespräch. Und Lobpreis führt uns genau an diesen Punkt. Auch hier ein Beispiel. Das Beispiel vom verlorenen Sohn. Vielleicht ist dieses Gleichnis vielen bekannt. Ist vielleicht das bekannteste Gleichnis, das Jesus gesprochen hat. Seine Geschichte über einen Sohn, der irgendwie rebellisch ist und seinen Vater verlässt, bei dem es ihm eigentlich richtig gut ging, aber er sagt, ich gehe lieber einen eigenen Weg, lässt sich sein Erbe auszahlen, verprasst das alles, ich mach's schnell, liegt irgendwann bei den Schweinen, weil es ihm so schlecht geht und da erinnert er sich, oh Mann, ich hatte doch eigentlich einen richtig guten Papa, vielleicht gehe ich zu dem zurück. Und das macht er dann und ist auf dem Weg zurück und der Vater sieht diesen Sohn aus der Ferne wiederkommen und obwohl der Sohn ihn echt verletzt hat wahrscheinlich und einfach andere Wege gegangen ist, das ist ihm alles egal, der Vater läuft sofort los, irgendwie wie von einer Tarantel gestochen, läuft er los zu seinem Sohn und nimmt ihn in den Arm, bevor der Sohn irgendetwas sagen kann. Der Sohn hatte sich eigentlich zurechtgelegt, jetzt entschuldige ich mich und ich bin gar nicht würdig, ich arbeite bei dir nicht mehr als Sohn, sondern von mir aus nur als Sklave oder was weiß ich was. Aber der Vater läuft ihm entgegen und umarmt ihn. Im Lobpreis betreten wir diesen Raum für bewusstes und tiefes Beziehungsleben mit Gott. Und es ist eine Beziehung, in der du immer wieder kommen darfst und Gott dich einfach umarmt. Deswegen liebe ich es im Lobpreis, viele Lieder zu singen, die ja vielleicht nicht so tief sind wie eine Predigt irgendwie, ja, aber die mir immer wieder zusagen, da ist ein Gott, der mich liebt, how he loves us. Ein Gott, der mir immer wieder gut tut, wie wir es eben gesungen haben. Immer wieder dürfen wir zu ihm zurück, uns voll und ganz einschließen lassen in seine Arme, uns umarmen lassen von Gott im Lobpreis. Im Lobpreis ist das, finde ich, ein wunderbarer Ort, wo wir uns ganz umarmen lassen können. Wir dürfen uns in seine Arme fallen lassen. Und hier fallen Mauern. Unsere Masken legen wir ab, wie dieser Sohn beim Vater auch. Und wir machen uns damit verletzlich. Aber das dürfen wir, weil Gott uns nicht verurteilt, sondern uns annimmt, wie wir sind und uns heilt. Uns einen Siegelring zurückgibt, wie der Vater es beim Sohn getan hat, wieder einen neuen Mantel schenkt, Schuhe schenkt, sodass wir gehen können. Er verurteilt uns nicht, sondern heilt uns. Und das ist das, was im Lobpreis passiert, wenn Gott uns umarmt. Wenn uns das bewusst ist, dass wir Gott so begegnen dürfen, wie wir sind und uns ganz einschließen lassen können in seine wunderbaren, liebenden Arme, dann ist es ein Punkt, wo wir Gott auch als Gott anerkennen können. Bei all den Zweifeln, die wir vielleicht haben, bei all den Fragen, die wir an Gott haben, die wir vielleicht auch beantwortet brauchen, ist es doch im Lobpreis auch ein Ort, an dem wir Gott gerne und freiwillig als Ausdruck unserer Ehrfurcht, wo wir gerne auch uns auf die Knie fallen lassen. Wir knien vor Gott, auch das ist Lobpreis. Knien vor Gott. Es ist ein Bild, ja, ein Bild, dass wir vor Gott knien als Ausdruck dessen, dass er Gott ist und ich bin es nicht. Er ist der Vater, ich bin es nicht, ich bin das Kind. Aber es kann im Lobpreis natürlich auch eine ganz leibliche Dimension annehmen. Und ich liebe diese Momente, wo wir eben nicht aus Zwang oder wo jemand nicht aus Zwang, sondern aus einem, ich sag mal, gläubigen Ergriffensein in der Gegenwart Gottes tatsächlich auf die Knie geht. Als Ausdruck dafür, dass da Gott vor mir steht, dass ich in der Gegenwart Gottes bin. Ein gläubiges Ergriffensein. Auch hier noch ein Beispiel, das Beispiel Martha und Maria. Eine andere schöne Geschichte aus dem Leben Jesu. Da gibt es diese zwei Frauen, Maria und Martha. Ich glaube, viele kennen diese Geschichte. Martha, die da irgendwie bei Jesus sitzt und zuhört. Und Maria, die arbeitet. Ja, die arbeitet wie verrückt. Bitte? Andersrum. Ich muss ab und zu aufs andersrum. Ja. Also Martha arbeitet, die arbeitende Martha. Und Maria sitzt zu Jesu Füßen. Dankeschön, ne? Das sollte man wissen. Genau. Und Maria sitzt da vor Jesu Füßen und hört zu. Sie hört die ganze Zeit zu. Sie kniet, sie sitzt vor Jesus und Jesus erzählt ihr, sie sind irgendwie ganz innig beieinander, eben Beziehung. Und da ist die Martha, die am Arbeiten ist. Und die ganze Zeit irgendwie den Haushalt macht. Und tatsächlich ist es richtig, was Maria tut, nämlich vor Jesus zu knien. Knien vor Gott, um zu zeigen, dass ich auf ihn höre. Dass mir es wichtig ist, hier zu sein. Wichtig ist, vor Gott zu sein, in seiner Gegenwart. In den Liedern predigen wir im Grunde genommen die ganze Zeit uns gegenseitig an. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass wenn wir Lieder singen miteinander, wenn wir Lobpreis machen, dass wir die ganze Zeit predigen. Du tust im Innern meiner Seele gut. Also ist das so, wenn ich das singe und du hörst es von mir, kannst du es ja auch mal hören, nicht nur singen. Ich liebe es, in Gedanken oder eben ganz leiblich vor Gott zu knien und mal die Texte nicht mitzusingen, sondern sie zu hören, als wenn Gott sie mir gerade sagt. Als wenn ich da gerade wie Maria vor Jesus knie, da sitze und zuhöre. Es sind Momente der innerlichen Ruhe für mich. Gott redet zu uns durch diese Texte und tut uns gut. In einer viel zu schnellen Welt können wir genau hier zur Ruhe kommen und uns der Zuwendung und den Zusagen Gottes ganz hingeben. Und das ist mein letzter Punkt, Lobpreis. Zu leben bedeutet sich Gott hingeben. Sich Gott hingeben. Mein letzter Punkt. Bisher habe ich Punkte genannt, die sehr irgendwie die Zuwendung Gottes zu uns und ein Stück weit auch unsere Aktivität erfordern. Aber in dieser Haltung, Gott umarmen, in die Atmosphäre eintauchen, auch beim Knien vor Gott, okay, das ist schon ein bisschen aktiver, kann es trotzdem passieren, dass wir sehr schnell in eine Art Konsumentenhaltung verfallen. Das heißt, wir konsumieren einfach das, was Gott sagt, wir genießen so ein bisschen die Atmosphäre, die Umarmung tut natürlich auch irgendwie ganz gut und ja, und lassen uns irgendwie so ein bisschen berieseln im Lobpreis. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, wenn Lobpreis dazu verkommt, dass wir uns irgendwie einfach berieseln lassen von irgendwie einer guten Atmosphäre, bisschen, ja, ist ja ganz nett und so. Ich glaube, dass es im Lobpreis auch darum geht, sich Gott tatsächlich hinzugeben. Was kann das bedeuten? Ich war vor kurzem auf der Mehrkonferenz. Ist das hier in der Nähe Augsburg? Schon fast. Nicht? So gefühlt ist es eine Nachbarstadt, so wenn man aus dem Norden kommt. Muss doch eigentlich, naja, okay, ist also ein bisschen weiter weg, egal. Manche waren vielleicht auch dort oder haben davon gehört, eine große christliche Konferenz, die irgendwie gut tun soll. Ich war das erste Mal auf dieser Mehrkonferenz und bin tatsächlich hingefahren, vor allen Dingen aufgrund des Lobpreises, weil mir das sehr gut tut. Es klingt ein bisschen verrückt, in dieser Atmosphäre von 8.000 bis 12.000 Leuten, da komme ich tatsächlich zur Ruhe im Lobpreis. Das ist irgendwie meine Form. Was passiert ist in diesem Lobpreis ist, dass ich die Atmosphäre extrem genossen habe. Ja? Ich fühlte mich sowas von umarmt von Gott in vielen Texten und tatsächlich hatte einen guten Freund mit aus Göttingen, der zwischendurch mich dann umarmt hat und ich dachte, ah ja, das ist Gott. Da habe ich nicht leiblich gekniet auf der Mehrkonferenz, der Boden war mir zu dreckig oder so, ich weiß nicht, aber in Gedanken war ich die ganze Zeit auf dem Knien und habe anerkannt, Gott, ich will, dass du mein Leben führst, ich will, dass du es bist. Tatsächlich passierte aber dann Folgendes, dass da dieser Lobpreisleiter war, den ich eher kritisch fand vorher, wie ich die meisten Lobpreisleiter kritisch finde, wenn man selbst einer ist. Aber was der gemacht hat, ist, uns zu etwas herauszufordern. Er hat gesagt, wir haben ein Lied gesungen, wo es irgendwie darum ging, dass in dem Namen Jesu Kraft ist. Und dann hat er gesagt, dass diese Kraft nicht bedeutet, alles zu überwinden, sondern manchmal Dinge anzunehmen, die uns schwerfallen. Und ich dachte, du verrückter Typ. Ich habe nämlich die ganze Zeit an diesem Vormittag Gott gebeten, dass er mir eine Schwäche wegnimmt. Da ist etwas in meinem Leben, wo ich denke, es wäre gut, Gott, wenn du das wegnimmst und dass ich diese Schwäche nicht mehr habe. Und ich habe die ganze Zeit dafür gebetet und dann sagt dieser Lobpreisleiter, Kraft bedeutet, dass du vielleicht die Schwäche erträgst. Und es war so ein Impuls für mich, dass ich dachte, okay, Gott, du willst jetzt, dass ich mich ganz neu mich dir hingebe mit meiner Schwäche. Und das war super herausfordernd für mich, weil ich diese Schwäche schon lange habe und sie unbedingt loswerden will und eigentlich der Meinung bin, dass ich mit dieser Schwäche vielleicht gar nicht Pastor sein kann, jedenfalls nicht auf Dauer. Naja, die Frage ist also, darf Lobpreis mich auch verändern? Ob mich der Lobpreis neu und immer wieder zur Hingabe meines Lebens, auch mit meinen Schwächen, an Gott führt? Und das ist keine Werksgerechtigkeit, dass wir da irgendwas tun müssen. Es geht ja nicht darum, dass ich mit meiner Hingabe etwas bei Gott bewirke. Diese Richtung ist ja verkehrt. Nein, wir setzen mit unserer Hingabe Gott ja nicht in Bewegung. Der Geist Gottes weht wann und wo er will. Die Frage ist aber, ob wir uns von Gottes Geist in Bewegung setzen lassen, wenn er in unserem Leben weht. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Nutze diesen Raum des Lobpreises, diese Zeit der Anbetung, wie wir sie gerne nennen, hier im Gottesdienst mit Liedern, um einzutauchen in diese heilige Atmosphäre. Gott ganz in seine Liebe einzutauchen, dich umarmen zu lassen von deinem himmlischen Vater. Ruh vor ihm, knie vor ihm und gib neu dein Leben hin. Wenn wir das jetzt gleich tun in einigen Liedern, ich glaube, wir singen 6 Lieder miteinander oder so, dann ist das eine Zeit der Anbetung im Lobpreis, wo du dir der Gegenwart Gottes bewusst machen kannst und einen neuen Schritt machen kannst. Wenn wir das jetzt gleich tun, dann mache ich das immer so, ich starte meine Zeiten im Lobpreis immer mit einem ja wirklich Bewusstmachen der Gegenwart Gottes. Das heißt, ich denke darüber nach, ich atme tief ein, Gottes Geist im Alten Testament Ruach, also Atem genannt, ich atme ein und bitte Gott, dass er sich jetzt in meinem Leben bemerkbar macht. Und wenn das passiert, dann ist das der Grund, warum ich bei Gott bleibe. Das ist der Grund, warum ich Christ bin, weil Jesus uns das ermöglicht. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.